Möchte uns gerne einen Text lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 3 bis 10, als Einstimmung für die heutige Predigt, wo es darum geht, dass uns niemand, aber auch wirklich niemand scheiden kann von der Liebe Christi. 2. Korinther 4, 3 bis 10. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde.
Als ich noch ein Kind war, hatte ich einen sehr, sehr guten Freund. Wir waren quasi so übereinander. Wir haben alles zusammen gemacht. Wir haben unsere Kindheit miteinander verbracht. Und ich konnte mir damals nicht vorstellen, einmal nicht mit ihm befreundet zu sein oder auch nur eine Woche lang nicht zu sehen. Das war so eine typische Männerfreundschaft im Kindesalter, wie man so schön sagt. Das ging so lange gut, bis ich zum Glauben kam. An den Glauben des Herrn Jesus, als ich dazu kam, da hat sich etwas verändert in unserem Verhältnis. Trotz aller Bemühen gingen wir immer mehr getrennte Wege. Das ging schon damit los, dass ich sonntags früh auf einmal nicht mehr in Gottesdienst gehen musste, sondern in Gottesdienst gehen wollte. Aber es war auch innerlich etwas mit mir geschehen, gar nicht mit meinem Freund. Er konnte mich auf einmal nicht mehr verstehen, konnte nicht mehr nachvollziehen, welche Gedanken ich hatte. Trotz allem Bemühen von beiden Seiten gingen wir also mehr auseinander, bis wir keinen Kontakt mehr miteinander hatten. Dies ist mir auch später immer wieder so gegangen. Immer wieder Trennung von Menschen, die man liebgewonnen hat. Immer wieder der Verlust von Zuneigung und menschlicher Wärme. Menschen, die bei uns ein- und ausgingen, trennten sich auf einmal bewusst. Erst von mir, später hat es auch Lena betroffen, von uns. Nicht nur äußerlich, sondern vor allen Dingen innerlich. Es ist leicht nachzuvollziehen, dass das schmerzt. Und einige unter euch kennen das vielleicht sogar auch, ich hoffe es zumindest, dass dieses bewusste Veränderung durch den Glauben einfach dazu führt, dass wir Trennung erleben. Ich habe mich damit immer wieder getröstet, und das tue ich heute noch, dass wir nicht alleine sind. Weder ich persönlich, noch Lena, noch wir als Familie sind alleine. Gott hat uns ja Menschen gegeben, die mit uns zusammen auf dem Glaubensweg sind. Aber auch da passieren ja immer wieder Trennungen um des Glaubens willen. In all den Jahren, denen ich nun meinem Herrn und Heiland Jesus Christus nachfolge, habe ich immer wieder Trost, besonders auch im Wort Gottes gefunden. Warum? Das Wort Gottes hat mir Hoffnung gemacht und hat mir erklärt, was vor sich geht. Ich lese gerne die Psalme, wenn ich traurig bin. Und dann lese ich besonders gern die Psalme von David. David hat einen großen Freund gehabt, den Jonathan, und das war auch noch der Sohn des größten Feindes, den er hatte. Und sie mussten auch getrennte Wege gehen. Und wer ist dann dem David noch gefolgt? Wie oft hat er gebetet, meine Feinde umgeben mich. Und denen ich Gutes getan habe, die hassen mich. Und das hat mir erklärt, okay, das hilft ja, ich bin nicht alleine. Du bist auch nicht alleine. Wenn es dir so in deinem Glaubensleben geht, du bist nicht allein. Sondern es trifft mehr oder weniger alle Kinder Gottes unterschiedlich stark, aber es trifft sie alle. Meine Hoffnung beruht nun darauf, dass Gott mich durch seinen Sohn in lebendige Beziehung zu sich selbst gebracht hat. Zudem gründet meine Hoffnung auf die Auferstehung des Sohnes Gottes und auf unsere Mitauferstehung in Christus. Denn diese Verbindung, die ist niemals durchzutrennen. Und wenn mich alle Menschen verlassen, eins habe ich gelernt und das hat auch David bezeugt, mein Gott verlässt mich nicht und darum geht es heute Morgen. Egal wo ich stehe, mein Gott verlässt mich nicht. Egal wie viel Trennung ich erlebe im Leben, die Trennung zwischen Gott und mir kann niemand auflösen. Und ich werde das ein paar Mal heute wiederholen. Warum? Jesus ist für mich gestorben, hat meine Schuld bezahlt und trotz all meiner Fehler bin ich frei vor der Anklage, die mir Menschen und auch mein Gewissen vielleicht immer wieder machen. Viele Menschen haben mir gesagt, du hast dich verändert, du bist komisch geworden, du frömmelst nur rum, du meinst es gar nicht so, was auch immer, irgendwelche Motivationen vorgeworfen. Viel, viel Anklage. Und dann mein Gewissen. Haben sie vielleicht nicht recht? Warum muss ich mich jetzt so verhalten? Kann ich mich nicht auch anders verhalten? Wie oft war die Frage, muss ich vielleicht in Glaubensdingen kompromissbereiter sein? Ach, bist du hart, Martin, das muss doch nicht so sein. Die anderen tun es doch auch nicht so. Bei all dem Zweifeln und Not und Sorge hat immer ein Punkt, der ist an der Stelle, mein Gott verlässt mich nicht. Mein Gott lässt es nicht zu, dass irgendeine Trennung auf seiner Seite entsteht. Mein Gott baut keine Schutzschilde mir gegenüber auf. Eher ganz das Gegenteil. Mit Seilen der Liebe zieht er. Und da kommt dann noch ein Gedanke hinzu. Mein Leben ist nicht eine Aneinanderreihung von Zufällen oder Trennungen, die Schmerzen verursachen, sondern es hat einen Sinn, dass dies mir begegnet. Bist du einsam? Bist du alleine? Bist du getrennt von Menschen? Bist du vielleicht mit dir am Verzweifeln? Hast du vielleicht Depression? Ich möchte dir sagen, es hat einen Sinn. Es ist nicht sinnlos, was wir erleben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Dieses Wissen kann nur daher kommen, warum? Dass Gott weiß. Dass Gott weiß. Und weil er es weiß, darf ich es glauben und auch wissen. Ich verdrehe gerade die Verantwortung, habt ihr es gemerkt? Ich verdrehe gerade das, was wir im Allgemeinen denken. Wir meinen immer, wir müssen wissen. Nein, ich weiß, weil mein Gott weiß. Und sein Wort es mir sagt. Gott sagt mir, dass all denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das sagt Gott dir und mir. Und wenn ich jetzt mein Leben Gott in die Hand gegeben habe, kann er ja mit mir machen, was er will. Und als Antwort darauf bekomme ich gesagt, weil du mich lieb hast, müssen alle Dinge zum Guten mitwirken. Sämtliche Katastrophen in meinem Leben werden am Ende eine Treppe sein, eine Stufe auf der Treppe sein zu mir. In Spanien, es gibt steile Berge und da muss man manchmal nur über Treppen in so ein Bergdorf gehen. Das hat man früher extra so angelegt, damit wenn die Piraten kamen, die erstmal einen halben Kilometer die Treppe hochrennen mussten und das mit schwerer Rüstung, da waren die schon kaputt, bis sie oben waren, konnten wir sie leicht bekämpfen. Wenn man diese Treppe heute geht, weiß man, wie schwer Treppensteigen fallen kann. Und unser Glaubensleben ist auch so. Eine Stufe nach der anderen. Ich hatte mal einen guten Freund, der hat zu mir gesagt, jeder Level hat einen Devil. Er mag so ein bisschen amerikanisch, war kein Amerikaner, aber er hat mit einem amerikanischen Akzent gesprochen. Wir haben ja alle unsere Eigenarten. Also damit wollte er sagen, jede Stufe hat seine eigene Herausforderung. Und das ist im Glaubensleben so. Dem Herrn entgegen werden wir trainiert. Wenn mich keiner will, und das weiß ich ganz genau, Gott hat mich gewollt. Und das gilt für dich genauso wie für mich. Ich bin zuvor bestimmt, berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Diese Gewissheit, die aus dem Glauben kommt, ist Trost, Hoffnung und Ermutigung für mich und hoffentlich auch für dich, weiterzumachen, weiterzugehen, unter der mächtigen Hand Gottes zu bleiben, nicht zu sagen, ich habe keinen Bock mehr. Im Übrigen, wenn mir einer sagt, ich habe das aber schon gesagt, ich will nicht mehr. Und wie kann ich jetzt umdrehen? Kannst mit mir reden, ich habe das schon mehr wie einmal gesagt. Ich bin dankbar, dass Gott mich nicht ernst genommen hat, sondern hat gesagt, komm, ich trage dich mal die nächste Stufe und dann läufst du wieder alleine, weil das besser für dich ist. Wenn Gott uns heute nur noch tragen würde, was würde passieren? Die Muskeln in den Beinen, die wären weg. Ganz schnell. Kann dir jeder Mediziner sagen. Das heißt, wir wären nur noch Kopf und dann wäre der Kopf voll Wissen, so voll, dass wir auf den Boden aufschlagen würden. Kämen wir auch nicht weiter. Also selbst Laufen ist wichtig. Manchmal laufen wir zu wenig. Die Mediziner oder die Sportmediziner sagen, wir sollten 17 Kilometer am Tag laufen. Dafür wären unsere ganze Physis ausgerichtet. Also wenn ich 2 Kilometer schaffe, ist auch gut. Aber nicht so gut wie 17 Kilometer. Also wir müssen laufen. Also die Gewissheit, dass der Herr mich führt, ist die Ermutigung. Und doch, so fragen manche und gerade Glaubenskinder, ist das denn sicher? Wenn ich Gott nicht mehr dienen kann, will er mich denn dann immer noch? Wenn ich ihm immer wieder aus der Schule laufe und ungehorsam bin, liebt er mich dann immer noch? Kann ich mich denn nicht aus Gottes Hand losreißen? Erste Antwort, möchtest du das überhaupt? Und dann stellen wir uns mal die Hand Gottes vor, der noch nicht mal ein Gott, ein Wesen, ja, ich kann es gar nicht anders beschreiben, der allein durch den Willen seines Wortes alles geschaffen hat in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wie groß wird wohl seine Hand sein? Und wie viel Kraft wird wohl in dieser Hand sein? Dann versuch mal gegen anzukämpfen. Also die leichten Mädchen, die können mal zu mir kommen, ich halte sie fest, könnt ihr euch mal versuchen loszureißen. Die großen Männer lassen das, dann bin ich vielleicht zu schwach. Aber ist doch völlig klar, was ich damit sagen will. Die erste Frage ist, die ich einem ängstlichen Kind Gottes sagen möchte, willst du überhaupt aus Gottes Hand dich losreißen? Also fallen kannst du nicht. Gottes Hand ist so groß, da kannst du laufen bis ans Ende der Welt und zurück, wirst das Ende der Hand Gottes nicht finden. Die Bibel sagt, und wenn ich an die Enden der Erde gehen würde, du bist doch da. Ich möchte es erweitern, weil damals gab es keine Raketen. Setz dich in ein Raumschiff Enterprise und flieg ans Ende des Universums. Gott hat es auch geschaffen und er ist auch da. Wo ist also das Ende Gottes? Eine sehr philosophische Frage. Ich möchte hier bezeugen, selbst wenn ich mich von Gott trennen will, weil mir alles zu schwer oder zu eng wird und meine, ich weiß sowieso, was besser für mich ist und mache darum das, was mir gefällt, selbst dann möchte ich dir sagen, wenn du wirklich dein Leben dem Herrn übergeben hast und wenn du wirklich sein Kind geworden bist und wenn du wirklich den Geist Gottes in dir hast, wirst du zurückkommen. Es gibt viele Gläubige, Das ist aber noch nicht das Ergebnis. Zum Glauben an Gott, das ist die eine Sache. Das haben in unserem Land Millionen. Sie glauben, dass ein Gott ist. Die Entscheidung, die entscheidende Frage, ob ich nicht aus Gottes Hand mich losreißen kann oder nicht, das ist, ob sein Geist in mir ist oder nicht. Habe ich es tatsächlich zugelassen, dass sein Geist in mein Leben kommt? Wie mache ich das? Ganz einfach, indem ich ihn einlade. Und wenn das geschehen, und ich rede dann tatsächlich nur da von Gottes Kindern, denn die, der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, von denen rede ich, die können niemals aus Gottes Hand fallen. Wenn ich dann glaube, dass der Aldi am billigsten ist und stelle dann beim Lidl ein Angebot fest, dann sage ich mir, okay, dieser Glaube war falsch. So gibt es Menschen, die glauben heute an Allah, morgen an Gott, übermorgen an Buddha und der Dalai Lama kommt dann zum Schluss. Das meine ich nicht. Wenn wirklich der Geist Gottes in mir ist, kann ich nicht aus Gottes Hand fallen. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen. Du bist mein. Versuch doch einmal, an das Eigentum Gottes zu gehen. Auf das Ding bin ich gespannt, wie das ausgeht. Bin ich ein Eigentum Gottes? Oh ja. Römer 8, Vers 31 bringt es für mich auf den Punkt und ist für mich einer der Lieblingstexte in der ganzen Heiligen Schrift. Es ist ein wunderbares Lied. Ihr wisst, ich liebe Lobpreisgottesdienste und hier ist ein Lobpreis der Gnade und Güte und Barmherzigkeit unseres Gottes. Und ich möchte heute mit euch betrachten 31 bis 39. Ich war also bei der Einleitung. Haben René gesagt, es wird heute nicht so lang, aber er hat nur gelacht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, wegen Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christi Jesu ist, unserem Herrn. Bist du ein anderes Geschöpf wie Engel? Wohl, hier steht schwarz auf weiß. Von der Liebe Christi oder von der Liebe Gottes kann dich niemand scheiden. Wenn ich von Gott geschaffen bin, ist es so. Wenn wir dies so lesen und der Bibel glauben, müssen alle Einwände und Einwürfe vor Gottes Handeln verstummen. Wie ein Lob und Danklied der Anbetung klingen doch diese Verse. Wie oft steht in unserem Leben das Fragezeichen, Herr, warum? Auch und gerade bei Gläubigen. Das liegt einfach daran, dass wir wissen, dass Gott gut ist und dass wir auf der anderen Seite aber auch meinen zu wissen, was für uns gut ist. Und das passt nicht immer übereinander. Und dann kommen Zweifel und dann kommen wir in einen Zerriss. Deswegen sind diese Verse im Besonderen für uns als seine Kinder. Jetzt sind Fragezeichen. Ich bin aber sicher, dass es einmal eine Zeit kommen wird, in dem aus den ganzen Fragezeichen Aufrufezeichen stehen. Ich denke dabei an den Vers, und wenn ihr bei mir seid, werdet ihr mich nichts mehr fragen. Oh Herr, da gehört großer Glaube dazu, dass ich dich einmal nichts mehr fragen möchte, denn ich habe eine ganze Liste im Gepäck, einen ganzen Katalog, den ich gerne Schritt für Schritt mal mit dir abhaken würde, wenn ich bei dir bin. Warum musste das so sein? Wieso hast du mich nicht anders gemacht? Eine ganz tolle Frage, Herr. Ja, warum mit all den charakterlichen Eigenschaften, Schwächen, wieso nicht noch ein paar Stärken mehr und. Ihr werdet mich nichts mehr fragen. Warum werde ich ihn nichts mehr fragen? Weil ich das weiß. Weil meine Fragen geklärt sind. Es kann nur Frieden in unserem Leben geben, wenn die Fragen geklärt sind und der Herr wird diese Fragen klären. Und wenn diese Ausrufezeichen die Fragezeichen abgelöst haben, dann wird jede Strophe, die ewige Treue Gottes, ohne jeden Nebenton Lob und Anbetung sein. Wenn wir vom Thronsaal Gottes reden, wo nur noch heilig, heilig ist der Herr übrig bleibt, das sind alle Fragen geklärt. Wir wünschen uns den Zustand schon heute. Ich weiß von Brüdern, alte Brüder, die haben die letzten Jahre ihres Lebens gerade sich um die Heiligung gekümmert. Ich hatte nicht die Gelegenheit zu fragen, ob sie keine Fragen mehr hatten. Der Herr weiß es und er wird ihnen die Fragen beantworten oder beantwortet haben. 6 Feststellungen macht Paulus in den eben gelesenen Versen. Erstens, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Wer kann denn noch gegen uns stehen? Gott ist für uns. Niemand kann mehr gegen uns auftreten und uns anklagen. Wie viel Anklage haben wir heute noch? Ich habe dafür in meinem Kopf einen etwas deftigen lutherischen Ausdruck. Mir kann jeder sagen, wie schlimm ich bin, dass ich ein A bin. Aber niemand kann mir sagen, dass ich nicht geliebt bin. Einer liebt mich ganz bestimmt. Einer liebt mich ganz bestimmt. Ich meine, es gibt noch mehr, aber einer liebt mich ganz bestimmt. Wisst ihr, wie befreiend das ist, wenn ihr in einem Assessment-Sender seid und alle wollen sie euch verkaufen, wie schlecht du bist und du sitzt dann auf einmal da und es wird dir bewusst, ihr könnt mir alle was erzählen. Gott hat mich gerechtfertigt und in Gottes Augen bin ich gut. Ich bin perfekt gemacht. Wenn dann auf einmal ein Lächeln über deine Lippen huscht und das in deiner Haltung sich ändert, sind die Jungs vom Assessment Center sehr verwirrt. Habe ich schon mehr wie einmal gehabt. Das ist klasse. Wenn ihr also in einer solchen Situation seid, dann nehmt euch doch dieses Wort an, dass Gott für uns ist. Wer mag wider uns sein? Das Urteil ist gesprochen, Freispruch. Gott ist für uns. Es ist ganz offensichtlich, dass Satan und seine dämonischen Heerscharen gegen alle Gläubigen kämpfen. Doch all die bösen Herrscher, mögen sie noch so viele sein, können am Ende den Sieg nicht davontragen. Gott selbst, kein Engelsfürst oder Bote ist es, der auf der Seite der Gläubigen steht. Darum kann ihnen niemand ernsthaft etwas antun. Seine Liebe mit den Menschen geht so weit, dass er auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, so lesen wir es, sein eigen, er selbst. Sondern er hat diesen Sohn für uns alle gegeben. Gerade die, die an ihn glauben, kommen in den Genuss dieser Segnung. Zweitens, angesichts dieser überwältigenden Gnade fragt Paulus, wie soll er uns mit ihm nicht alle schenken? Gott hat das größte Opfer, seinen eigenen Sohn, gebracht. Er wird ganz sicher nicht zögern, den Gläubigen alles zu geben, wonach sie verlangen und was zu ihrer endgültigen Heiligung notwendig ist. Ich hatte mit einem lieben Bruder mal eine Diskussion, da hatten wir den Eindruck, beide vom Geist her, dass eine Sache richtig ist. Er war der Meinung, es sollte sofort so gemacht werden und ich war der Meinung, wir warten noch bis noch einen Augenblick, bis eine ganz bestimmte Sache geschieht. Wir haben uns darüber sehr gestritten, 2 Jahre lang. Und dann kam das, was er für richtig gesehen hat. Und es war zum Schluss dann auch richtig, dass ich gesagt habe, wir warten noch 2 Jahre. Wenn 2 zusammenkommen, beten und der Geist sagt eine Sache, heißt das noch lange nicht, dass das tatsächlich in dem Zeitpunkt sein muss, sondern wir können unterschiedliche Zeitpunkte haben. Und so ist es bei Gott auch. Gott sagt hier, er wird uns alles geben. Hast du schon alles? Ich behaupte ja. Ein anderer könnte sagen, wenn ich auf mein Konto gucke, nein. Weihnachtsgeschenke kosten einen Haufen Geld. Muss man gucken, wo das Flüssige, das hier in der Welt ist, bleibt. Wenn aber Gott uns zum Erbe gemacht hat, gehört mir alles. Da können so viel Gold drucken, wie sie wollen. Das gehört mir eh schon. Die können raffen und jagen und machen und tun. Die reichsten Menschen dieser Welt, Bill Gates dieser Welt, wissen nur nicht, dass sie für die Kinder Gottes sammeln. Das ist alles mir. Und dir, die wir die Erben sind. Wir sind Gottes Erben. Wie viel Gold gibt es im Universum? Keine Ahnung, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht. Aber was ich damit deutlich machen will, ist, wir haben etwas schon, aber es steht uns noch nicht zur Verfügung. Ist auch völlig klar. Wenn ich Multimilliardär wäre und gerade ein Säugling wäre mir geboren, wäre er mein Erbe. Aber er könnte noch nicht darüber frei verfügen, weil er damit nicht umgehen kann. So dürfen wir uns das hier auch vorstellen. Stell dir vor, du hättest alles Geld der Welt. Würdest du dem Herrn Jesus noch nachfolgen? Oder würdest du ganz schnell denken, ich brauche ihn nicht. Ich kann mir alles kaufen. Nicht umsonst gibt es so viele berühmte Menschen, die sich selbst umbringen, obwohl sie scheinbar alles haben, außer Liebe und Frieden. Drittens, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Satan wird ja als der Verkläger oder der Mörder aller Brüder bezeichnet. Die Anschuldigungen, die er vorbringt, sind zwar berechtigt, denn sie basieren auf dem Sündhaften und Unreinheit der Gläubigen, doch sie werden nicht gehört werden, denn Gott macht gerecht. Der Richter selbst erklärt die Angeklagten für gerecht aufgrund des Glaubens an Jesus Christus. Schau, der Satan geht zu Gott und sagt der Martin, was der schon wieder angestellt hat, hast du das gesehen? Wie der sich bewegt, wie der den Nächsten, den Bruder, die Schwester runtergeputzt hat, ungerecht war mit der Lena, das geht doch so nicht durch. Den musst du doch bestrafen. Antwort Gottes, aber es ist doch schon bezahlt. Es ist bezahlt. Martin muss gar nicht mehr bezahlen. Ich habe für ihn bezahlt. Was soll ich jetzt da noch gerecht richten? Es wäre ja ungerecht, ihn doppelt und dreifach zahlen zu lassen. Das ist das, was hier steht. Deswegen sollten wir trotzdem sehen, dass man sich entschuldigt und sollte sich verändern lassen vom Geist Gottes. Ganz klar, aber Satan kann uns nicht mehr verklagen. Warum? Es ist bezahlt. Das steht hier. Wer will verdammen, wer will strafen, ist viertens. Jesus ist der von Gott ernannte Richter und darum antwortet Paulus auf diese Frage, Christus Jesus. Doch Jesus ist es auch, auf den der Gläubige all seine Hoffnung für seine Rettung setzt. Jesus ist gestorben für dich, für mich, hat die Strafe getragen und somit bezahlt. Jetzt kommt was Entscheidendes. Als der Herr Jesus die 3 Tage im Grab war, hat der Tod ihn geprüft, ob es irgendetwas gäbe, was man Jesus nachweisen könnte, um ihn im Totenreich zu halten. Und wir wissen, er ist auferstanden nach 3 Tagen, hat ihn Gott auferweckt und nun sitzt er zur Rechten Gottes und vertritt uns. Das bedeutet, der Tod hat nichts an Jesus gefunden. Und deswegen kann der Tod ihn nicht halten. Und genauso ist es bei dir und bei mir. Wieso haben wir eine Auferstehungshoffnung? Weil Jesus auferstanden ist, weil der Tod an Jesus nichts gefunden hat und weil er an uns auch nichts finden wird, weil wir gerechtfertigt sind durch den Glauben. Manchmal ist das alles so kompliziert aufgemacht, wenn Menschen über dieses Thema reden. Das ist gar nicht schwer. Wenn Jesus gerecht war, dann sind alle, die an ihn glauben und die er gerecht gemacht hat, genauso gerecht und deswegen werden sie im Tod nicht sein. Ist das eine wunderbare Botschaft? Oh ja, besonders wenn man im Sterben liegt, weiß man, das ist nicht das Letzte. Eigentlich kommt das Beste noch. Und jetzt fünftens die entscheidende Frage, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Hier geht es nicht darum, dass wir Christus lieben, sondern dass Jesus uns liebt. Versuch doch mal, das zu beeinflussen, dass Jesus dich liebt. Du kannst ihn totschweigen, du kannst ihn verlachen, du kannst ihn verhöhnen, du kannst ihm weglaufen. Ja, das kannst du alles. Aber du kannst nicht verhindern, dass er dich liebt. Seine Liebe ist absolut einseitig. Seine Liebe ist absolut einseitig. Und du kannst ihn nicht beeinflussen dahin, dass er dich nicht mehr liebt. Was für eine wunderbare Botschaft. Und weil das so fast unfassbar manchmal ist, nennt Paulus 7 Dinge, die die Gläubigen möglicherweise von Christus abbringen könnten und die uns andere oder auch unser Gewissen oder unsere Not immer wieder auch unterschieben wollen. Also fragt er, können uns Trübsal von der Liebe Jesu abbringen? Trübsal ist auch Bedrängnis. Können uns Angst davon abbringen? Wörtlich steht für Angst die Enge, das Eingeschränktsein, das Gehemmtsein, das Unterdrücktwerden. Wer im Berufsleben steht, kennt das alles. Kann uns das von der Liebe Christi abbringen? Dass Jesus uns nicht mehr liebt? Oder Verfolgung? Oder Hunger? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? All diese Bedrohungen, die der Apostel Paulus hier in steigender Form aufzählt, können die Christen nicht nur von Christus trennen, sondern gehören vielmehr ebenfalls zu den Dingen, die Gott ihnen zum Besten dienen lässt. Das ist so schwer zu verstehen auf der einen Seite, auf der menschlichen Seite. Aber auf der anderen Seite ist es die biblische Wahrheit und wir können es auch erkennen, wie das so ist mit dem. Ich komme nachher nochmal zum kurzen Beispiel. Wie das ist, dass das alles zum Besten dient. Paulus zitiert in dem Zusammenhang Psalm 44, 23. Dort steht, ja, um deinetwillen werden wir umgebracht den ganzen Tag. Als Schlachtvieh werden wir angesehen. Als nichts wert erachtet. Deren die Welt nicht wert war, so zitiert es der Hebräerbrief. Doch all dies werden die Gläubigen nicht von Christus trennen, sondern sie werden weit überwinden, das heißt einen glorreichen Sieg erhalten, durch den, der sie geliebt hat. Und das ist Christus. Sechstens. Paulus schließt in seinem gewaltigen Zeugnis und Lobpreis, denn ich bin gewiss, dass uns nichts von der Liebe Gottes scheiden kann. Ich bin darauf vorhin schon eingegangen, ich möchte es nochmal betonen und verstärken. Als Beispiel nennt der Paulus hier 10 Extremsituationen des menschlichen Lebens, angefangen mit dem Tod. Der Tod kann uns nicht von der Liebe Christi scheiden. Warum? Weil Christus schon im Tod war. Selbst dort ist er bei dir. Selbst dort war er. Genauso wie am Ende des Kosmos, Raumschiff Enterprise, so auch im Tod. Da war er und ist er und da war er und ist er auch. Leben. Im Tod und im Leben sind die Gläubigen in Gottes Hand. Paulus wusste etwas davon. Der war ja doch auch ein Mann unter viel, viel Druck. 2. Korinther 5, 8 und 9 bezeugt er, wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern, daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Wo sind wir daheim? Wo sind wir daheim, liebe Geschwister? Doch nicht hier, wo ich mich über einen Tropfen Wasserhahn ärgern kann. Das ist doch nicht zu Hause. Zu Hause, wo ich hingehöre, ist beim Herrn. Wo gehöre ich hin? Mit Christus auf seinem Thron. Das ist mein Erbteil. Da bin ich zu Hause. Ich kann es nicht verstehen, dass wir immer wieder mal, gerade wenn wir in Krisen sind, die Gemeinschaft der Geschwister meiden, weil ein Vorgeschmack, das Zuhause-Sein, das ist doch, wenn ich mit Glaubensgeschwistern zusammen bin. Lena und ich waren gestern hier. Ich habe mich gefreut über die ruhige, die gelassene Atmosphäre dieses Raums. Die Stille, es war leise im Haus. Ja, hier kommen Menschen zusammen, die Gott kennen und die von Gott geliebt und geheiligt sind. Das ist zu Hause. Viele von euch wissen, dass ich viele Jahre unterwegs war als Evangelist, Missionar. Und ich war überall da zu Hause, wo Geschwister zusammenkamen. Und überall war auch die gleiche Atmosphäre. Der Ruhe und der Frieden. Ich behaupte, wenn ich heute mit Menschen zusammenkomme, weiß ich ganz genau, was sie bewegt. Weil man spürt, ist der Geist Gottes in einem oder nicht? Bin ich zu Hause oder nicht? Und ich mag gewesen sein, wo ich wollte. Wenn Geschwister da waren, war ich zu Hause. Paulus fährt vor, drittens Engel, viertens Mächte. Die Dämonen können die Beziehung zu Gott nicht trüben. Sie können sich nicht dazwischen drängen. Das ist die unsichtbare Welt. Und jetzt kommt die gegenwärtige Zeit. Gegenwärtiges oder zukünftiges. Das, was bekannt ist und was nicht bekannt ist. Nichts kann uns von der Liebe Christi scheiden. Gewalten, sicher auch mächtige Menschen, die uns den Glauben rauben wollen. Hohes oder Tiefes, nichts über den Menschen oder unter ihnen kann plötzlich heraufkommen oder herabkommen, um die Gläubigen von der Liebe Gottes zu trennen. Und schließlich noch eine andere Kreatur. Alles, Bekannte und Unbekannte, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Warum? Weil Gott mächtiger ist, größer, viel, viel stärker wie all das, was er geschaffen hat. Deswegen ist es gut, wenn wir uns das immer wieder vor Augen halten. Absolut nichts in der Schöpfung kann den Heilsplan Gottes für die, die an Christus glauben, bedrohen oder Gott in Bedrängnis bringen. Nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe Christi, die in Jesus ist, unserem Herrn. Darum kann unsere Antwort doch eigentlich nur heißen, niemals zurück, oder? Ich möchte nicht zurück. Ich möchte nicht zurück. Auch wenn ich dabei, wenn ich heute wüsste, dass ich viele Freunde verliere und dass Menschen mich vielleicht verachten oder überhaupt nicht verstehen, ich möchte nicht zurück. Ich möchte weiter meinem Herrn folgen. Das Lied möchte ich gerne auch mit euch singen, aber ich möchte euch die Entstehungsgeschichte dazu berichten. Es ist das Lied "Ich bin entschieden zu folgen Jesus". In der Mitte des 19. Jahrhunderts in einem kleinen Dorf von Indien kam eine Familie zum Glauben an Jesus Christus. Und dann ist das passiert, von dem ich eben geredet habe. Obwohl die niemand etwas zuleide getan haben, hat sich die Dorfgemeinschaft gegen sie verschworen, hat erst böse angefangen zu reden, mal hier, mal da, ein bisschen Neid hier, mal ein bisschen Neid da. Das negative Reden ist ganz schlimm. Es kam, wie es manchmal kommt. Das ganze Dorf hat sich erhoben, hat diese Familie genommen und hat es vor den Dorfvorsteher geschleppt. Sie waren wütend. Und dann hat der Dorfvorsteher gesagt, wenn du und deine Familie diesen Glauben nicht abschwören, werden wir euch hier jetzt alle umbringen. Und der Mann wusste nicht, was er entgegnen sollte und was zu tun wäre. Das geht uns ja manchmal auch. Das Einzige, was ihm in Sinn kam, waren die Worte des Liedes, das er geschrieben hatte, als er zum Glauben gekommen war. Und er begann zu singen, ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Niemals zurück. Dann wurden seine Kinder umgebracht. Und er erhielt eine zweite Chance. Und diesmal stand das Leben seiner Frau auf dem Spiel und der Mann sang weiter, ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen, niemals zurück, niemals zurück. Nach ihrem tragischen Tod hat er das letzte Mal die Gelegenheit, sein eigenes Leben zu verschonen, doch er sang weiter, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Und so wurde die ganze Familie, die einzigen Christen in diesem Dorf an diesem Tag ausgelöscht. Und es gibt viele, viele solche Berichte. Und sie passieren heute auch. Im Irak, wenn der IS von Haus zu Haus geht und die Menschen nicht im Glauben abschwören, sind sie tot. Was ist daraus entstanden? Einige Monate später kam der Dorfvorsteher zum Glauben und danach das ganze Dorf und dann die ganze Region. Und dieses Lied hat ein Engländer aus Indien mitgebracht, weil es zur Hymne dieser ganzen Gegend kam. Das ist die Geschichte dieses Lieds, das ich mit euch jetzt gern singe, weil es ist wichtig, dass wir wissen, was wir eigentlich singen und was es bedeutet hat für den, der es geschrieben und der es dann auch gesungen hat bis zum Tod. Wisst ihr, das hat die Missionare aus Amerika immer singen lassen, wie sie zum Glauben aufgerufen haben. Billy Graham hat es getan, das Jans-Team hat es getan und wer so zum Glauben gekommen ist, der weiß, es gibt kein Zurück. Es mag sein, was passiert. Es gibt kein Zurück, vor allen Dingen von Gottes Seite her. Und wir verstehen vieles nicht, was uns begegnet. Doch eins verstehe ich ganz genau. Das Verhalten, das ich heute habe, beeinflusst meine Umwelt. Und da liegt meine eigentliche Verantwortung. Bin ich treulos, so glaubt die Welt, man kann meinem Gott gegenüber treulos sein. Bin ich treu meinem Gott, egal wie es mir dabei geht, so glaubt die Welt, dass es sich lohnt, diesem Gott treu zu sein. Und das ist meine Verantwortung. Das ist meine Verantwortung in Afrika, in Asien, in Amerika, in Europa, wo wir auch sind. Und deswegen stellt sich doch die Frage, bin ich treu dem, was ich glaube? Oder versuche ich zu verstecken, was ich bin? Amen.